lange warten lassen, aber ich habe mich wieder verquatscht.
Ist gar nicht schlimm.
Hauptsache. Lieber so rum als andersrum. Dass man zu wenig Material hat zum Arbeiten, habe ich lieber
zu wenig Material gibt es mit mir nicht, das tut mir leid.
Ja, das ist gut.
Tut mir leid.
Okay, erste Frage direkt einfach mal zum Vortrag. Ja, wie hat es dir gefallen?
Es war ein großer Spaß, muss ich sagen. Ich hatte vorher ein klein bisschen Bammel, denn genau sowas in der Art habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe zwar Bühnenerfahrung, sagen wir es so, und vor Publikum gesprochen und allen drum und dran, aber so richtig in einem Hörsaal hier mit Leuten, die still und andächtig davor sitzen und einen angucken, ist ja was anderes, als wenn du eine Kamera vor dir hast und dann nicht richtig die Gesichter siehst, die dir dann zuschauen. Dann kannst du es nochmal ein bisschen hier hinten abspeichern im Kopf, aber ein bisschen Panik hatte ich davor und dachte eventuell verhaspel mich hier und da. Ich habe mich nur verquatscht, ne? Und das war dann zum Glück auch sehr entspannt danach und ich hoffe, dass es dann auch dass ich nicht nur meine Punkte alle vorgebracht habe, sondern dass es auch gut angekommen ist bei den Leuten, die hier dabei waren.
Also kann ich aus der Zuhörerperspektive definitiv bestätigen.
Genau, und zwar, was mich interessiert, die meisten kennen Bielefeld ja gar nicht. Wie kommt es dann, dass du gerade nach Bielefeld kommst? Verbindet dich irgendwas mit Bielefeld oder verbindet dich etwas mit dem Projekt?
Also es ist natürlich nichts gegen Bielefeld und so weiter, aber ich bin Hamburger Jung. Ne? Ich komme aus Norddeutschland und bin eher selten hier in diesen Gefilden unterwegs. Ganz einfach, ich wurde gefragt, Gregor, müsstest du mal vorbeikommen? Wir haben dieses Projekt hier und wir suchen jemanden, der hier so einen kleinen Vortrag hält und ungefähr in dieser Richtung. Und wie ich es auch schon im Vortrag dann erwähnt habe, bei den meisten Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, wir geben ja auch gerne zurück. Die Leute, die dann entsprechend, also für jemand, der wie ich dann so lange damit bei ist, kann ich es mir erlauben? Habe ich da die Zeit, damit zu machen? Geht auch komplett nicht darum, oh, hey, ja, wie Geld kommt dazu und wo ist es genau und bin ich danach im besten Hotel oder dies und jenes und alles, sondern eine Gelegenheit, was zu tun, was ich bisher noch nicht gemacht habe, oder eventuell auch hier einigen Leuten nochmal ein bisschen Expertise und Erfahrung mitgeben zu können. Etwas zu tun, worüber ich mich gefreut hätte, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Wenn ich jetzt hier Studierender wäre und jemand, oder nicht Interesse hätte an den Sachen, die ich jetzt hier zu sagen, und jemand ist und kommt vorbei und macht das dann für mich, dann fände ich das eine coole Nummer. Und ich sehe es so als ein klein bisschen zurückgeben. Also komplett unabhängig davon, ich bin mir sicher, Bielefeld ist eine schöne Stadt und hier gibt es echt viele tolle Sachen, die man erleben kann, aber es war nicht die Stadt an sich, weswegen ich hier bin.
Ich bin auch nicht von hier, ich kann mich damit identifizieren, was du gesagt hast. Wir gehen nochmal so ein bisschen auf den Inhalt ein, von dem, was du erzählt hast. Es geht ja immer so darum, wie fängt man an? Wo fange ich an? Wie komme ich in diese Welt rein? Wenn du jetzt quasi an der Stelle von jemandem stehen würdest, der jetzt hier gerade sich diesen Vortrag angehört hat und sich denkt, cool, will ich auch so machen. Was würdest du sagen? Ist natürlich immer schwierig zu sagen, hast du ja schon erzählt. Wie würde man da am besten anfangen?
Also exakt das genauso machen wie ich wird schwierig, weil niemand tickt auf die Art, wie ich tickte, sozusagen. Das war mehr ein zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Umständen und so weiter, weil ich es auch nochmal im Vortrag erwähnt habe. Es hätte genauso gut nicht in diese Richtung gehen können, wenn es an diesem Detail gescheitert wäre oder daran dann nicht weitergegangen wäre, sondern ich hätte mich dann neu orientieren müssen. Es ist effektiv etwas gewesen. Ich hatte einmal den Fuß in der Tür und konnte von da aus weitermachen und habe mir Gelegenheit erarbeitet und manche von denen auch vernünftig ergreifen können und weiterarbeiten. Und man sieht es dadurch, dass die vielen verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, dass du auch nie wirklich richtig bei so einer, oder zumindest ich bin vom Wesenszug so her, nie wirklich bei irgendwas angekommen bist, sondern ich mache das mal lange Zeit, ich packe dieses nochmal in mein Portfolio rein. Oh, jetzt kann ich probiere mal Podcast, mal sehen, vielleicht ist das was funktionieren kann. Und das ist kein Patentrezept, was man vor allem im Jahr 2019 jetzt von den Erfahrungswerten, die ich vor 13, 14 Jahren gemacht habe und von da an meine Erfahrungen mitgenommen habe, pauschal dann rüber machen kann. Ich hoffe, dass jemand in so einer Position, der den Vortrag gehört hat, dann davon mitnehmen kann und sagt, okay, ich kann vielleicht meine Situation verhältnismäßig dazu setzen und sagen, bei mir sind die Umstände so, bei Gregor hat es ungefähr so funktioniert, und eher die größeren Aussagen damit nehmen, ne? Eher dabei sein, nicht unbedingt alles so daran setzen, dass es an dem utopischen Erfolg dann hängt, dass man sich dann involviert und austobt und Sachen ausprobiert und dann sagt, oh, ich bin noch nicht Millionär nach 2 Jahren, ich höre auf damit, sondern dass man auch zufrieden wäre, wenn man zum Beispiel sowas macht an dem kreativen Ausleben. Eventuell klappt es nie, aber dafür, also klappt es nie mit damit Geld machen und erfolgreich oder irgendwie so weiter sein. Und vielleicht klappt es irgendwann mal bei mir. Ja, ich kann gerade noch so meinen Lebensunterhalt verdienen, ist doch schön, ne? Und ich kann ein bisschen Spaß dabei haben, eine schöne Ausgangssituation, die ich gemacht habe, aber es gibt keine Pauschalisierung, die du da mitnehmen kannst.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind schon drin. Wir haben jetzt alles schön geschafft, vor allem für uns als Gaming-Journalisten interessiert. Ist es für dich ein Unterschied, wann jemand ein Journalist ist und wann vielleicht einfach nur Rezensent? Also wann bin ich wirklich jemand, der Gaming-Journalismus betreibt?
Ja, du machst ja im Grunde journalistische Arbeit, wenn du es ganz auf den Begriff dann runterbrichst, wenn du dann Artikel schreibst, einen Blog hast, das ist ja auch eigentlich schon journalistische Arbeit. Es gibt ja, wenn du rein nach dem Duden gehst, kannst du die Definition angucken und das ist eigentlich alles schon Journalismus, was wir hier machen. Ich habe mich immer ein bisschen eben davor gesträubt und deswegen habe ich es auch im Vortrag gesagt, dass ich mich nicht unbedingt als Journalist klassisch sehe, weil für mich das noch eine andere Art von Beruf ist, die vor allem auch du in Abstufungen sehen kannst. Ne? Jemand, der richtigen Journalismus betreibt, der richtige Recherchearbeit da rein tut, der vielleicht auch investigativ an Sachen dran ist. Also solche Sachen habe ich auch hier und da gemacht, aber es kommt eben mehr von etwas, was ich mal ausprobiert und gemacht habe und deshalb war auch das Interesse bei mir da, vielleicht irgendwann mal tatsächlich ein Studium in der Richtung zu machen. Und wenn ich dann bei mir entsprechend auf freiberufliche Arbeit schaue, wird wahrscheinlich dastehen, ich habe journalistische Tätigkeit gemacht mit dem Video oder dem Artikel, den ich geschrieben habe. Im Grunde sehe ich mich persönlich aber auch mehr bei der Enthusiastenpresse, ne, und beim Infotainment sozusagen. Wenn jemand ein Rezensent ist und über Filme schreibt und über Spiele schreibt, ist auch überhaupt nichts Verwerfliches daran zu sagen, das ist ein Rezensent und kein Journalist, ne? Auch wenn man nach dem Duden eben das anders nochmal machen kann. Man muss sich als jemand, der vielleicht nur Spieletests oder Filmtests oder Filmreviews schreibt, nicht unbedingt was darauf einbilden, dass man jetzt Journalist darunter schreiben kann. Man kann es machen, aber man sollte für sich selbst differenzieren, wie man das sieht.
Was ja auch noch ganz interessant ist, wenn man dann auf dem Weg ist oder schon Gaming-Journalist oder Journalistin ist, diese klassische Frage, wie erkläre ich es meinen Eltern? Also wie kann man das quasi heute oder damals, wie hast du das damals gerechtfertigt, dass du das jetzt machen möchtest? Oder gab es da große Gegenwehr von Seiten deiner Eltern?
Oh, null. Also in der Richtung, ich habe einfach irgendwie gemacht, ich bin nicht in der Position gewesen, wo ich irgendwas mit meinen Eltern absprechen muss und so weiter. Ist mehr dann die Sache her aus, dass ich für mich selbst herausfinden muss, wie ich dann meine Brötchen sozusagen verdiene und was ich da testen kann. Natürlich, das ist auch eine spezielle Art von Situation, weil gerade wenn man, ist wahrscheinlich eher die Frage in Richtung gestellt, ich bin ein bisschen später eben rangekommen ans Ganze in meinen 20ern und eben nicht typisch gerade an die Uni oder von da aus gekommen, wo man noch eine wesentlich engere Bindung zu den Eltern hatten, das okay nochmal einholen muss. Weil ich da aber auch denken muss, wenn du jetzt sagst Journalismus, da würden sich doch die wenigsten Eltern beschweren, oder?
Na? Wenn man es so nennt, schon, ja.
Ja, wenn du es Journalismus nennst oder so. Also ob du jetzt einen Job als Redakteur hast und da über Spiele schreibst oder ob du einen Job hast und da über Schiffswerften schreibst oder was auch immer, das eigentliche Subject ist ja eigentlich egal. Ne? Du hast einen Job, dem du bezahlt wirst dafür, dass du was schreibst. Und ich denke, in heutigen Zeiten, also wir sind ja nicht mehr vor 40 Jahren, wo wir sagen, oh, Video- und Computerspiele, was ist denn das hier? Ne? Die Eltern, dass es eher in die Richtung gehen soll, hey, Junge und Mädchen, ne? Oder Mädchen, du hast es geschafft und du wirst dafür bezahlt. Das ist schon mal ganz gut. Ne? Das ist, Spiele werden vielleicht sogar ein bisschen attraktiver heutzutage, weil selbst die meisten Eltern müssten mittlerweile irgendwie mit Spielen dann in Berührung gekommen sein. Ne? Also nicht jeder wird jetzt mit Ende 40 dann das erste Mal Vater und alles. Und ja, Spiele kenne ich nicht und so weiter. Also ein bisschen Verhältnismäßigkeit ist da. Und da müssen wir ja sehen, wie enorm das abgeht. Ne? Wenn man der beste Fortnite-Journalist Deutschlands wird, dann jedes Elternteil auf einen stolz.
Viele Eltern sehen jetzt zum Beispiel Spiele auch durch Let's Plays und wir finden ganz interessant, du hast ja jetzt sowohl einen, wir nennen es jetzt einfach mal journalistischen Kanal, als auch einen Let's Play-Kanal. Wenn du da spielst oder wenn du eine Rezension machst, zum Beispiel für Game 2 oder für Rocket Beans TV, gibt es da einen Unterschied in deiner Meinung? Gehst du da anders ran?
Let's Play ist ja, also rein inhaltlich kann man wahrscheinlich sagen, sowohl ein Let's Play als auch ein Review, wenn ich sowas mache, ich habe ja von Authentizität gesprochen, ne? Also man sollte, ob man jetzt sowas wie einen journalistischen Bericht über ein Spiel oder du setzt dich hin und machst mal an und sagst was, wenn ich zum Beispiel ein Review über ein Spiel mache, was ich Let's Play habe und die Leute es da angeguckt haben, dann können sich vielleicht einige schon denken, wie meine Meinung in dem Review ausschauen wird, weil dann fasse ich eigentlich nur meine Erfahrung zusammen und versuche es nochmal runterzudampfen für das Spiel, wo ich 30, 40 Stunden investiert habe, das eher in ein informatives und eventuell unterhaltsames 4, 5 bis 10, manchmal eine Stunde Video, dann reinzutun bei mir, weil ich mich dann doch nicht zurückhalten kann und so weiter. Also ist es mehr, die Ausdrucksweise ist der Unterschied, aber nicht der Ansatz. Ne? Und so ein Let's Play ist eine sehr unterhaltsame Sache, weil es ist einfach, man spielt selber sowieso schon, aber du hast die interaktive Komponente und es ist fast schon mehr, als ob man mit seinen Kumpeln dann labert vom Fernseher. Ne? Also jeder hat schon mal vielleicht einen Film gesehen und sich dann lustig gemacht über, oh, was hat die für einen Hut auf und guck mal. Das sind so die Sachen, nur hier ist dann eben jemand dabei, der zuschaut und mit dem man interagieren kann. Und das, was ich da mache bei dem Let's Play, informiert bestimmt das, was ich aussagen möchte in dem Review. Ich mache aber nicht da, oh, hier ist die Comedy-Kappe und ich mache mich lustig über das oder das. Und dann mache ich ein bierernstes Review in der Hinsicht, wo alles komplett meine Punkte dann enthebt, die ich vorher gemacht habe, das würde man bei mir nicht finden. Ne? Finde ich auch, sollte man eigentlich nicht, weil ansonsten hast du die Authentizität nicht mehr, ne? Und dann schreibst du vielleicht nur Reviews und hoffst, ich schreibe nur das, was die Leute hören wollen. Ich versuche kontrovers zu sein, um mehr Klicks zu bekommen. Dann bist du wirklich auf einem schmalen Grat, wo du deine Authentizität dann verlierst und dann hast du gar keine Zuschauerschaft oder Leserschaft dann mehr und dann denke ich auch, dass dir diese Art von Hobby oder Beruf dann auch nicht mehr Spaß macht.
Wo wir gerade beim Thema Let's Play sind, letztes Jahr, ich glaube mit Release von Cuphead, wenn das letztes Jahr war, ich weiß gar nicht mehr genau, kam es ja so ein bisschen auf, so in den Internetforen, dass Game-Journalisten nicht gut im Videospiel spielen sind. Und die Frage, die wir uns jetzt in der Vorbereitung gestellt haben, war, müssen Game-Journalisten oder Leute, die Game-Reviews machen, gut in Videospielen sein?
Nein, also es ist natürlich immer wieder ein differenziertes Ding. Dieses Cuphead-Beispiel ist dann nochmal ein bisschen speziell, weil es natürlich sehr einfach zu nehmen ist. Oh, wir nehmen diese Footage, die der aufgenommen hat und der kommt nicht durch das Tutorial-Video und so weiter durch. Oder, sie haben den Doom-Ego-Shooter bewertet und der konnte nicht mal richtig einen Schuss vernünftig setzen. Und guck mal, wie wir uns drüber lustig machen. Die Leute, die eine Videospiel- oder Computerspielrezension machen, ich finde, es ist hilfreicher, wenn man nicht der Allerbeste im Videospielen ist, sondern man muss nachvollziehbar machen, wie die meisten Leute so ein Spiel empfinden können. Und ich kann zum Beispiel meine Fähigkeiten einschätzen, weiß, wo ich meine Stärken und meine Schwächen und so weiter habe, aber ich muss nachvollziehbar vermitteln können, was funktioniert in einem Spiel für mich. Wenn ich jetzt durch jedes Spiel, dann kriege ich es in 5 Minuten durchgeballert und so weiter, dann kann ich vielleicht meine Experten-Gaming-Meinung und so weiter abgeben, aber vielleicht ist das kein hilfreiches Review, was in einem klassischen Sinne eine Kaufentscheidung zum Beispiel sein soll, wo sich Leute differenziert Gedanken machen können. Was ich immer bei Reviews mache, ist es, ich habe meine vorgefertigte Meinung, also die ich mir dann ermittelt habe durch das Spielen des Spieles und du musst dann weggehen von diesem Ansatz eines objektiven Reviews. Objektiv ist einzelne, das Spiel kommt auf einer CD und ist so und so viele Stunden lang oder so, das sind die einzigen objektiven Sachen, die du maximal sagen kannst. Es ist ein vernünftiges Vermitteln subjektiver Eindrücke, die nachvollziehbar gemacht werden. Hey, ich habe das im Spiel so empfunden, weil so oder so in den Kontext setzen. Und das ist immer der Ansatz, den ich dann dementsprechend gehe. Und da muss nicht der immer beste Spieler dran sein, aber man muss sich eben auch vernünftig Gedanken gemacht haben oder im Redaktionsteam abgesprochen haben. Und wenn der Reviewer, der bei Cuphead so schlecht gewesen ist, ich weiß nicht, ob der danach ein Review gemacht hat, dieses Spiel ist unspielbar schwer und ist nach dem ersten Level bricht das ab oder so, dann hat er auch seinen Job nicht richtig gemacht. Aber das ist ja was anderes. Also vielleicht hat er mich auch so beschissen beim ersten Mal angestellt und dann wäre ich der beste Cuphead-Spieler der Welt. Da fehlt mir nur einfach die Erfahrung, als beim kurz mal auf einer Messe den Controller in die Hand nehmen, während alles so laut ist. Das ist nicht repräsentativ.
Gerade wo wir beim Thema Reviews jetzt sind, es gibt ja dieses klassische Ding mit den Game One Reviews, mit den Intermezzos zwischendurch, diese lustigen Einspieler. Für wie wichtig hältst du quasi diese lockeren Teile der Review quasi?
Muss nicht unbedingt sein, aber es ist ein Mittel, was wir bei Game One genutzt haben und den Infotainment-Aspekt nochmal ein bisschen nach vorne zu packen. Unterhaltung, Aspekte nochmal lustig verdeutlichen, so eine Mixtur, die es gemacht hat, weil bei uns muss es nicht nur als Review funktionieren, sondern wir hatten auch eine Zuschauerschaft von vielen Leuten, die keine Gamer gewesen sind, einen großen Frauenanteil damals bei Game One gehabt, die einfach das unterhaltsame Vermitteln spaßig gefunden haben, die vielleicht Spaß nur an den Einspielern gehabt haben und wir haben immer eine Kombination daraus gemacht, die Einspieler als auch das Review, das ist eine Einheit, wie es bei uns funktionieren muss und ich habe versucht, gleichzeitig zu informieren und zu unterhalten mit meinen Beiträgen, die ich gemacht habe und nicht nur mich selbst, sondern auch alle Leute, die das dann anschauen, zum Lachen zu bringen.
Und das hat zumindest bei mir ziemlich gut funktioniert. Okay, haben wir keine...
Also zum Gaming, also ich habe mich früher gar nicht dafür interessiert. Meine Brüder haben immer gespielt, ich habe immer zugeschaut, Zelda war das Einzige. Mhm. Aber wirklich, das kam durch Game One, dass ich gesagt habe, wow, man kann so viel mehr mit Videospielen machen, als nur zocken. Deswegen, da hat es auf jeden Fall funktioniert, zumindest bei uns beiden schon.
Haben wir keine Zeit mehr?
Nee. Leider nicht. Die haben
doch dann danke ich dir recht herzlich für das Interview, Gregor. Ich glaube, es war tatsächlich das erste.
Ja, ich glaube auch. Aber ich danke euch auch dann für die Zeit. Danke
auch von dir. Mir vielen Dank. Und ja, vielleicht.